Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sie wissen ja, alles hat seinen Preis. Auch die scheinbar gratis verfügbaren KI-Systeme wie ChatGPT, die verbrauchen Unmengen an Strom, Unmengen an Wasser zur Kühlung der Serverfarm. Kann man das verbessern? Ja, wenn man beispielsweise die künstliche Intelligenz bei Copilot fragt, auch so eine KI-Anwendung, dann sagt die ganz einfach, man muss einfach effiziente Algorithmen schaffen, nachhaltige Rechenzentren bauen, die Hardware optimieren und dann auch noch die Regeln zur Transparenz und Regulierung anwenden, schließlich kleinere Modelle verwenden. Soweit so schön. Das war zum Thema Energiehunger, aber es gibt auch großen Durst. Alle 20 bis 50 Fragen beispielsweise verbraucht ChatGPT quasi eine Pulle Wasser umgerechnet. Wie man dieser Sache Herr wird und diesen Appetit stillen kann, darüber wollen wir sprechen mit Dr. Friederike Rode. Sie ist Techniksoziologin und forscht an der TU zur Nachhaltigkeit künstlicher Intelligenz. Grüße Sie, guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Wiebrecht.
Immerhin hat dieses Gespräch ja einen überschaubaren Energieertrag. Ein bisschen Strom in der Diskothek. Lohnt sich eigentlich der ganze Aufwand mit der künstlichen Intelligenz angesichts der Folgekosten, die da rauskommen?
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, die sicherlich auch noch mehrere gesellschaftliche Diskussionen nach sich ziehen wird. Also was wir eben sehen, und das haben wir ja auch in dem Sustain-Magazin, was wir gemeinsam mit Algorithm Watch letztes Jahr produziert haben, auch gesagt, so nach dem Motto, Wasser ist das neue CO2, also der zunehmende Wasserverbrauch von digitalen Infrastrukturen, der rückt eben einfach immer mehr ins Zentrum der Debatte. Und es hat sich eben gezeigt, dass der Wasserverbrauch von großen Technologieunternehmen wie Google beispielsweise von 2020 auf 2021 um 20% angestiegen ist. Ähnlich sieht es bei Microsoft und anderen Anbietern aus. Also diese Thematik, dass wir einen zunehmenden Wasserverbrauch durch die Kühlung der Rechenzentren haben, die wird eben immer dramatischer, möchte man fast sagen.
Jetzt sehe ich, dass ein halber Liter Wasser beispielsweise für eine E-Mail genutzt werden muss, um 100 Wörter zu schreiben, weil einfach in der Zeit die Server gekühlt werden. Sage ich mal, geht das nicht auch mit Luft oder ist das eine alberne Einstellung?
Naja, also es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten, diese Server zu kühlen. Der Punkt ist einfach, dass gerade diese neuen Technologien, die beispielsweise für Modelle des maschinellen Lernens oder sogenannte künstliche Intelligenz genutzt werden, also diese sogenannten TPUs, die Tensor Processing Units, also die Prozessoren sozusagen, auf denen diese Rechenleistungen laufen oder die Berechnungen laufen, die haben sehr, sehr hohe Anforderungen an die Kühlung. Also da müssen wirklich ganz exakte Temperaturen eingehalten werden, damit die Hardware halt sehr, sehr lange hält und leistungsfähig bleibt und so weiter und so fort. Und deswegen wird eben sehr auf Wasserkühlung eingesetzt, beispielsweise auch, dass man versucht, dann eben direkt an den Geräten zu kühlen und nicht nur die Räume runterzukühlen. Und das führt eben auch tatsächlich dazu, dass wir eben diese steigenden Wasserverbräuche haben. Und es geht sicherlich auch Luftkühlung. Das wird an einigen Orten, ist es tatsächlich auch so, dass man dann gesagt hat, wir haben hier ein Problem mit der Wassernutzung, weil wir da einfach in einem Konflikt sind mit der tatsächlichen Trinkwassernutzung für die lokale Bevölkerung und man dann eben auf Wasserkühlung geht. Aber das ist dann eben zum Teil wiederum sehr energieintensiv. Also da müssen wir dann eben wiederum sehr viel Energie reinstecken, um eben dann tatsächlich die Kühlleistung zu erreichen, die wir brauchen am Ende.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie tief Sie quasi in den Vergleichsdaten drin sind, aber natürlich hat zu allen Zeiten Kommunikation Energie bedurft im Hintergrund. Also wenn ich ein Blatt Papier beschrieben habe, dann wurde das auch hergestellt. Auch da wurde viel Wasser verwendet. Aber haben Sie mal die Proportionen quasi in petto? Ist das untersucht worden? Sind Ihnen die Zahlen bekannt? Was eigentlich quasi in auf- oder absteigender Reihenfolge Briefschreiben, E-Mail schreiben, Netflix gucken, Streamingdienste verfolgen und dann auch noch künstliche Intelligenz gleichzeitig mit benutzen. Ist da die KI die energieintensivste Form und auch die wasserintensivste?
Also ich glaube, das kann man relativ klar sagen, dass wenn wir beispielsweise das vergleichen mit einer typischen Google-Anfrage, da kommen wir auf sowas wie 0,3 Kilowattstunden und wenn wir jetzt einen Chatbot zum Beispiel verwenden, dann kommen wir auf 2,9 Kilowattstunden. Also das ist schon eine ziemlich große Größenordnung mehr. Ja. Also das ist auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall fest, dass durch die Nutzung eben von diesen Modellen des maschinellen Lernens, die da ja im Hintergrund stehen, dass der Energie- und Ressourcenverbrauch deutlich ansteigt. Also das ist deutlich mehr, als wir sozusagen ohnehin schon verursachen mit unserem ökologischen Fußabdruck durch die Nutzung der digitalen Infrastruktur. Also das ist definitiv der Fall. Ja, mit diesen Zahlen ist es auch immer, man muss auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil beispielsweise bei Streaming gab es ja auch mal so Zahlen, die genannt wurden und die wurden dann aber jetzt wieder korrigiert. Die sind vergleichsweise gering. Also wenn wir irgendwie sagen, zum Beispiel eine Stunde Streaming, da sind wir bei 0,077 Kilowattstunden. Also das ist vergleichsweise wenig. Aber wenn wir uns eben das angucken, was ich gerade gesagt hatte, also mit dem Chatbot und eine Anfrage stellen, also 2,9 Kilowattstunden, das ist schon eine Größenordnung. Also das ist schon, entspricht schon ungefähr dem Tagesverbrauch von einem deutschen Haushalt.
Jetzt haben wir es ähnlich wie beim Auto, beziehungsweise der Technologie, die in irgendeiner Art und Weise Emissionen ausstößt, ja immer so, dass die Folgekosten quasi sozialisiert werden, die Gewinne aber privatisiert wurden oder zur Firmen zugutekommen. Wäre jetzt beispielsweise KI das erste Mal auf der Welt, dass das anders gehandhabt wird, dass man wirklich sagt, okay, wir müssen dann auch mal sehen, was da an Folgekosten eigentlich auf uns zukommt. Denn die Forschung geht ja immer weiter. Also kein Markt wächst, glaube ich, so schnell wie die KI-Forschung.
Nee, das ist sicherlich richtig. Kein Markt wächst so schnell wie die KI-Forschung. Beziehungsweise, was natürlich auch so ein bisschen die Frage ist, was ziehen wir denn jetzt daraus für Schlussfolgerungen? Ne? Also was bedeutet das denn jetzt tatsächlich? Sollen wir jetzt alle irgendwie diese ganzen Technologien nicht mehr nutzen? Was natürlich auch irgendwie eine problematische Forderung ist, weil wir können das Rad ja jetzt irgendwie auch nicht zurückdrehen. Aber was man natürlich sagen kann, ist, dass wir dieses Thema natürlich irgendwie einfach stärker ins Blickfeld rücken müssen. Und natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass eben Unternehmen, die solche Datencenter betreiben, irgendwie die Verantwortung dafür übernehmen und eben tatsächlich auch einerseits überhaupt die Zahlen bereitstellen. Das machen viele schon, aber viele machen es auch nicht. Amazon Web Services zum Beispiel, da kennen wir kaum Zahlen. Und dann eben tatsächlich auch versuchen, was können wir eigentlich machen, damit diese Wasserverbräuche reduziert werden. Ich glaube, das ist ein viel wichtigerer Punkt, als zu sagen, wir brauchen jetzt noch unendlich viele Zahlen. Natürlich ist es immer gut, Zahlen zu haben, aber letztendlich müssen wir uns überlegen, wie kommen wir eigentlich dahin, dass diese Wasserverbräuche reduziert werden. Also eben ne, kleinere Modelle, also kleinere Machine Learning Modelle oder können wir Modelle komprimieren? Oder was im Moment auch gerade ein ganz wichtiges Thema ist, ist dieses wieder hin zu aufgabenspezifischen Modellen sozusagen, also die nicht alles Mögliche machen können, sondern die eben nur auf eine ganz spezifische Aufgabe trainiert sind. Das sind eben solche Ansätze, die dazu führen könnten, dass man eben tatsächlich auch irgendwie den ökologischen Fußabdruck ein Stück weit wieder runterbekommt.
Ja, aber wäre nicht der erste Schritt tatsächlich erstmal alle quasi Nutzer dazu zu verpflichten, auch den Wasserfußabdruck in dem Fall und den Energiefußabdruck auch zu veröffentlichen? Also eine Ausweispflicht, die sagen ja bei Amazon, weiß man es nicht.
Also tatsächlich ist es immer sinnvoll, mehr Transparenz zu schaffen und möglicherweise auch Nutzerinnen und Nutzer darüber zu informieren, was da passiert. Aber es wäre natürlich auch schon mal ein erster Schritt, wenn man überhaupt darüber informiert werden würde, dass man sozusagen mit einer KI interagiert. Also das wäre vielleicht sozusagen der erste Schritt. Und natürlich macht es dann auch Sinn, insgesamt halt einfach diese Ressourcenverbräuche für diese Technologien stärker nachvollziehbar zu machen und auch zu messen. Und das wird auch meiner Ansicht nach in Zukunft sehr viel stärker passieren, weil wir natürlich mit der europäischen KI-Verordnung jetzt auch eine Regulation haben, in der eben auch die Verpflichtung enthalten ist, eben eine Dokumentation des Energieverbrauchs für das Training, in dem Fall von Hochrisikomodellen, zu machen. Und das wird sicherlich auch dazu führen, dass da deutlich mehr Zahlen dann auch bereitgestellt werden von den Unternehmen, die eben diese Technologien entwickeln.
Der Energieverbrauch in der digitalen Welt ist ja für viele Terra Incognita. Sie wohnen, das ist quasi ihre Heimat. Was hat denn das für Folgen für Sie gehabt? Also welche veränderten Consumer-Verhaltensweisen haben Sie jetzt? Sagen Sie bitte nicht keine, das würde mich irritieren.
Naja, also ich glaube, was ich beispielsweise dadurch verändert habe, ist, dass man eben weniger versucht, irgendwelche Dinge ständig hin und her zu schicken. Also irgendwelche Videos, irgendwelche Fotos oder irgendwelche Dateien, dass man sich ständig irgendwelche Dateien per E-Mail schickt und alles solche Dinge. Weil natürlich jeder Datenverkehr, den wir irgendwie verursachen, hat natürlich irgendwie immer einen Fußabdruck. So. Und das ist zum Beispiel also eine wichtige Konsequenz, die ich daraus gezogen habe. Also dass man eben einfach tatsächlich nicht versucht, ständig irgendwelche Dateien und Videos und Dinge hin und her zu schicken, wo halt, vielleicht, wo entweder der Nutzen vielleicht nicht unbedingt gegeben ist, wenn man da vielleicht mal so im privaten Bereich guckt oder im beruflichen Bereich, eben tatsächlich zu sagen, nee, wir gucken, dass wir die Dateien irgendwie ordentlich irgendwo ablegen, wo alle drauf Zugriff haben, dass wir irgendwie uns nicht ständig alles immer hin und her schicken müssen.
Also wobei der Kollateralnutzen bei diesem, sagen wir mal, modesten Sendeverhalten von Tiervideos ja der wäre, dass man weniger Pinguine, Katzen und Hunde im Posteingangskorb hat. Das wäre ja auch schon mal ein großer Vorteil. Danke herzlich, Frau Rode.
Sehr gerne, Herr Liebrecht.
Der Wasserverbrauch von ChatGPT ist viel größer als bislang angenommen. Was Unternehmen tun können und wie umweltschädlich die KI eigentlich ist, haben wir besprochen mit der Techniksoziologin von der TU Berlin, Dr. Friederike Rode. Angenehmes Wochenende noch. Tschüss.